Deutschlandfunk Interview.
Und über Facetten dieser Einigung und der vorangegangenen Uneinigkeit kann ich jetzt mit Julia Reuschenbach sprechen. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Guten Abend, Frau Reuschenbach.
Guten Abend, Herr Hennig.
Frau Reuschenbach, ist das heute tatsächlich eine Einigung oder nur eine vorübergehende Meldung vor der nächsten Uneinigkeit in der Regierungskoalition?
Ja, Ihre Frage impliziert ja schon das Problem, das wir jetzt seit gut 2 Jahren mit dieser Regierung haben, nämlich dass selbst wenn eine Einigung als Einigung überschrieben ist, nicht sichergestellt ist, dass das, man kann sagen, teils nur wenige Stunden später noch Bestand hat. Insofern würde ich sagen, vermutlich ist es für den Moment tatsächlich jetzt der Schlussstrich unter diese 6-monatigen Etat-Debatten, die man innerhalb der Regierung geführt hat. Aber es ist gleichzeitig auch der Auftakt in die parlamentarische Debatte, die natürlich auch an der Regierung nicht spurlos vorübergehen wird, sodass wir also erwarten können, dass wir wahrscheinlich auch wieder medien- und presseöffentlich in den nächsten Monaten weiter über dieses Thema die Regierung miteinander, ich nenne es mal vorsichtig, reden werden sehen.
Wie unterschiedlich bewerten Sie denn die politischen Präferenzen innerhalb der Regierungskoalition? Gibt es da einfach unvereinbare Prioritäten der Koalitionspartnerinnen?
Naja, das war, glaube ich, und das ist uns allen bewusst von Anfang an klar in diesem Dreierbündnis, dass es so noch nicht gab, dass da Parteien zusammenkommen, die fundamental unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Investitionen stattfinden, wie weitreichend staatliche Steuerung auch stattfinden soll in diesem Bereich. Und dass die Finanzpolitik und die Frage, wie sehr man auf Schulden versus auf die Schuldenbremse setzt, im Grunde den Lackmustest für alle Fragen von Transformation darstellen würde. Das hat sich jetzt ein zweites Mal bewiesen, ja auch schon wohlgemerkt in den Haushaltsdebatten 2023, die ja bis zum Bundesverfassungsgericht geführt haben. Insofern ja, das sind völlig unterschiedliche Ansichten, die da zusammenkommen. Bewerten möchte ich die so gesehen gar nicht, weil sie ja aus sich heraus argumentativ begründbar sind. Die einen, die sagen, also SPD und Grüne, wir wollen mehr Investitionen und wollen dafür für mehr Schulden machen. Die FDP, die sagt, wir wollen an der Schuldenbremse für künftige Generationen festhalten. Das lässt sich jeweils begründen. Entscheidend ist aber, und das, glaube ich, gerät manchmal so ein bisschen aus dem Blick, dass man sich ja mal unter einem Koalitionsvertrag miteinander versprochen hat, das hinkriegen zu wollen. Und die Schwierigkeit besteht in der Außenwahrnehmung eben darin, dass immer mehr Zweifel daran wachsen, auch wenn es dann in letzter Minute solche Einigungen gibt, dass es tatsächlich gelingt, das gut miteinander hinzukriegen und den Herausforderungen, vor denen dieses Land steht, damit auch zu begegnen.
Sie haben es gesagt, unabhängig von der Bewertung der einzelnen Positionen. Christian Lindner hat jetzt zum Beispiel in einem Interview gesagt, es gibt wechselseitige Grenzen, die da erreicht worden sind. Aber ist das denn hier ein Grundproblem der Regierungskoalition oder ist das nun mal Alltag in der politischen Arbeit, diese Differenzen, die da immer wieder aufkommen?
Ich würde sagen, es ist beides ein Stück weit. Also der zweite Punkt trifft natürlich zu. Jede Koalition, wir sehen ein fragmentiertes Parteiensystem in Deutschland, immer mehr Bündnisse, die aus mehr Parteien bestehen. Die alten Lager, die wir noch kannten unter den Parteien, lösen sich auf. Lagerübergreifende Bündnisse werden nötig. Natürlich erschwert das die Arbeit. Natürlich erfordert das viel mehr Moderation, viel mehr Kompromiss, auch sich wechselseitig sozusagen glänzen lassen zu können bisweilen. Aber natürlich sehen wir auch, dass wir inzwischen doch diagnostizieren können, dass diese Koalition an der Stelle tatsächlich ein weitreichendes Problem hat und dass eben nicht mehr gelingt, das zu leben, was man sich selbst auf die Fahnen geschrieben hatte, nämlich ein Fortschrittsbündnis sein zu wollen. Und dann würde ich aber Ihrer Frage einen dritten Punkt ergänzen wollen, nämlich der, dass natürlich zur Wahrheit auch gehört, dass auch andere Regierungskoalitionen, nehmen wir nur einmal kurz an, es gäbe momentan etwa ein Jamaika-Bündnis mit der Union, in der Regierung, genauso vor der Herausforderung stünde, wie man angesichts der wirtschaftlichen Situation im Land und den großen Erfordernissen an Investitionen und Transformationen, vor denen man steht, gleichzeitig diese Schuldenbremse einhalten will. Und insofern würde ich zumindest damit rechnen, dass das hier ein Lehrstück für alle ist, die im nächsten Jahr Regierungsverantwortung übernehmen wollen, dahingehend, dass man sich bemühen wird um eine Reform der Schuldenbremse.
Dieser dritte Punkt, den Sie angesprochen haben, will ich gerne gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Aber lassen Sie uns kurz noch bei dieser Regierungskoalition bleiben. Vor allem bei Ihrer Arbeitsfähigkeit. Wie schätzen Sie das denn jetzt ein, diese Entscheidungen, die da getroffen werden? Werden die vor allem getroffen, um den Koalitionsfrieden irgendwie bis zur nächsten Wahl noch zu wahren? Oder können die Parteien eigentlich doch auch ein bisschen Fortschrittskoalition sein, wenn sie es nur mehr wollen würden?
Ich glaube, sie wollen das schon. Und wir haben von Kolleginnen und Kollegen aus meinem Fach auch einen Halbzeitbericht dieser Bundesregierung lesen dürfen, in dem sichtbar wurde, dass auch viele Dinge erreicht wurden, aber dass die großen neuralgischen Stellen eben oft umschifft und mit sehr sozusagen kompromissaffinen Lösungen bedacht wurden, die vielleicht eben nicht danach nach dem ganz großen Wurf klingen. Und man darf, glaube ich, jetzt, insofern ist die Frage wichtig, nicht unter den Tisch fallen lassen, was eben auch von Robert Habeck zu hören war, dass dieser Bundeshaushalt ja weitaus größer ist als die Lücke, über die wir jetzt gerade sprechen, und dass da eben dennoch auch 57 Milliarden Euro in etwa Investitionen drinstecken und vieles mehr. Das sollte man mit im Blick behalten. Insofern hoffe ich, dass es nicht um das geht, was Sie beschrieben haben, nämlich nur den Frieden wahren zu wollen und irgendwie jetzt auch durch diesen Landtagswahlherbst zu kommen, sondern dass immer noch genügend Menschen an diesem Koalitionstisch sitzen, die den Anspruch haben, in den nächsten 1,25 Jahren dieses Land voranbringen und auch gut regieren zu wollen.
Wenn wir jetzt nochmal auf diese drei Parteien schauen, haben Sie den Eindruck, die begegnen sich noch auf Augenhöhe, ebenbürtig, also auch zum Beispiel in den Differenzen? Oder ist es so, dass die eine oder die andere Partei da ein bisschen immer wieder heraussticht?
Naja, also Augenhöhe gab es in diesem Bündnis ja von Beginn an nicht, sondern wir hatten ja die besondere oder haben die besondere Konstellation, dass die beiden kleineren Partner gemeinsam sozusagen die Stärke des größten Partners aufwiegen. Auch das ist eine völlig neue Konstellation, die wir so nicht kennen aus Bundesregierung. Aber ich würde schon sagen, natürlich haben wir festgestellt, dass die FDP, und das sagt sie ja auch von sich selbst, das sagt auch Christian Lindner als FDP-Parteichef immer wieder über die Partei, auf der anderen Seite des Tisches gelegentlich häufiger das Veto erhebt, als die anderen beiden es tun würden. Ich erinnere daran, dass Christian Lindner mal gesagt hat, er trete auch in diese Regierung ein, um dafür zu sorgen, dass das Land auch wirtschaftspolitisch nicht zu weit nach links rücke. Das kann man gut oder schlecht finden und kritisieren, diese Aussage. Aber natürlich zeigt sich das auch ein Stück weit im Verhalten der Koalitionäre, wie wir es jetzt gesehen haben.
Sie haben eben den Punkt angesprochen mit Blick auf mögliche andere Koalitionen, die es womöglich auch nicht leicht hätten. Vielleicht noch zum Abschluss kurz den Blick darauf. Wir haben internationale Krisen, eine schwächelnde Konjunktur. Gleichzeitig gibt es einen Mehrbedarf an Finanzierung, zum Beispiel für die Bundeswehr oder den Klimaschutz. Kann man sagen, dass es gerade einfach grundsätzlich schwer ist, für alle politischen Parteien ihre Arbeit umzusetzen? Oder stellen sich diese drei aus der Regierungskoalition doch besonders ungeschickt an?
Also ich würde ganz klar Ersteres sagen. Ich bin mir sicher, dass niemand die handelnden Akteure um diese Aufgabe beneidet angesichts dieser Komplexität und Vielfalt von Themen und eben immer neuen Ad-hoc-Krisen, Kriegen, denen man begegnen muss, diese Aufgabe zu bewerkstelligen. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Perspektive in der Betrachtung, wenn wir auf Politik und politisches Handeln schauen, auch nie aus dem Blick verlieren oder aus dem Auge verlieren. Und dass gleichzeitig daraus jetzt aber hoffentlich ein konstruktives, ein nach vorne blickendes Verständnis entsteht, das eben klar heißt, das hören wir ja auch zumindest in Teilen schon aus den Reihen der Union, es wird eine Reform der Schuldenbremse brauchen, vielleicht nicht ihre Aussetzung, dafür gibt es keine Mehrheiten, aber doch eine Reform, die zeigt, dass man in der Lage sein wird, diesen großen Investitionsbedarfen zu begegnen. Aber sie ist eben abhängig von politischen Mehrheiten. Und insofern gilt es jetzt erstmal, dass diese Bundesregierung bis zur nächsten Bundestagswahl, und davon würde ich ausgehen, nicht nur Bestand hat, sondern ihre Arbeit macht und dass man dann auslotet, welche Mehrheiten nach einer nächsten Wahl für eine solche Reform möglich sein werden.
Das sagt Julia Reuschenbach. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität in Berlin. Frau Reuschenbach, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Einladung.